Oberbayern, war von Haus aus katholisch. Kennt ihr nicht, ne? Naja, katholisch getauft, evangelisch konfirmiert. Ich bin also als Kind übergetreten worden, aber nicht aus religiösen Gründen, sondern einfach aus schulischen Gründen. Denn durch die Flüchtlinge kamen in Oberammergau eben auch Evangelische ins Dorf. Und es gab eine katholische Schule und eine evangelische Schule. Ja. Und ich war zunächst in der katholischen Schule, aber wir hatten dort einen Lehrer, der konnte das mit den Flüchtlingskindern nicht so sehr. Und ich war gerade 7 Jahre alt, als ich gesagt habe, ich gehe nie wieder in die Schule, weil er mich dermaßen fertig gemacht hat. Nicht nur mich, sondern auch andere. Und das war der Grund, weshalb ich dann in die evangelische Schule kam und dadurch evangelisch wurde. Hat also nichts mit Religion oder Glauben zu tun. Ich bin ohne Eltern aufgewachsen. Mein Vater ist aus Ungarn, meine Mutter war Deutsche. So. Ja. Mein Vater aus Ungarn, meine Mutter war Deutsche. Irgendwo ist in Harlaching, München-Harlaching oder wo die geboren ist. Stammte aber ursprünglich wohl aus Bad Mergentheim. Genau weiß ich es auch nicht, weil ich meine Mutter nicht gekannt habe. Da es in Oberammergau keine Arbeit gab, für Flüchtlinge schon gleich gar nichts, gibt bis heute ja keine Industrie und dann außer Fremdenverkehr ist da nichts, ist mein Vater dann nach Kanada ausgewandert. 1953 am 23. Mai und im Juni ist meine Mutter abgehauen, ist sie verschwunden. Also sie war in Deutschland geblieben mit meiner Schwester und mir und sollte ja dann, wenn die Position in Kanada gesichert ist, nachziehen. Das hat sie nicht gemacht. Ist durchgebrannt. Ich habe sie das erste Mal gesehen, da war ich 16 und ich habe sie das letzte Mal gesehen, da war ich immer noch 16. Und danach habe ich nur mal 2 Briefe bekommen von ihr, aber naja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, klappt das mit der Technik irgendwie? Ja? Es ist an. Ich habe schon die... Bist du im falschen Kanal? Ja. Okay. Also dunkel ist schon mal, das ist schon mal was. Sollte es wieder erwarten nicht gehen, dann nehmen wir den Stick nach hinten. Mag nicht. Kein Problem. Wir sind ja unter uns. Da war ich schon erwachsen fast. Die war unter der Klappcouch unten drin im Kasten gelegen, total verstaubt. Ich wusste also mit nichts was anzufangen. Habe aber im Kirchenchor gesungen, war immer sehr religiös, habe den Küsterdienst in der Kirche gemacht, das heißt Glockenläuten, es gab nur eine Glocke und Seil zweimal am Gottesdienst. Ja, Kirchenchor, Glocke läuten, Kollekte einsammeln, Kerzen anzünden und was er sonst dazu machen war. Das hat der Joschi alles gemacht und das Kreuz getragen am Friedhof. Ja, da war ich noch vielleicht 14, 15 Jahre alt. Aber ich bin immer treu zur Kirche gegangen, das ist ja schon mal was. Ja, lernte dann 1966 ein Mädchen kennen in einer Eisenbahnfahrt. Da hatte ich die andere Oma besucht, die in der Zwischenzeit in Bonn gelebt hat. Und eigentlich wollte ich 2 Wochen bleiben, bin aber dann nach einer Woche wieder heimgefahren. Dort hat mich ja kein Mensch verstanden. Ne? Ich konnte ja kein Wort Hochdeutsch, also nur Bayerisch. Und lernte dann im Zug ein Mädchen kennen, habe mich dann unsterblich verliebt, wie man so sagt. Und die hätte ich gerade geheiratet. Ja, aber naja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Jedenfalls hat dieses Mädchen mit mir Schluss gemacht. Sie war 67 in Oberammergau, da hatte ich ein Zimmer gemietet bei Zimmervermietern da. Und sie fuhr zurück, ich weiß noch genau, am 24. Juli. Und im Oktober, November schrieb sie mir dann: Lieber Joshi, mit uns ist es aus. Ich habe Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen und den habe ich lieber als dich. Na, ich dachte, ja, spinnt die jetzt? Ist die regionswahnsinnig geworden oder was ist da los? Ja, ich war gerade in der Gesellenprüfungszeit. Ich habe bei der Eisenbahn Kraftfahrzeugschlosser gelernt. Ja, in der Kraftwagenbetriebsstelle in Murnau war ich also beschäftigt und habe dann nach meiner Ausbildung dort, das war dann im Februar, meinen Resturlaub genommen, bin nach Mülheim Ruhr gefahren, wo das Mädchen her ist. Und da hat er mich mitgeschleppt in Hauskreis, in die Gemeinde und überall. Und ja, lange Geschichte kurz zu machen, da habe ich dann am 21. Februar 68 den Herrn Jesus kennengelernt. Und bin dann 69 zur Bibelschule gegangen, habe während der Bibelschulzeit dann meine Frau kennengelernt, weil das mit dem anderen Mädchen wurde nichts mehr, die hat dann anders geheiratet. Ja, und bin in den Schwarzwald gezogen und da leben wir bis heute. Haben jetzt 50 Ehejahre hinter uns, sind also im 51. Ehejahr, haben drei Kinder, drei natürlich erwachsene Kinder, 8 Enkelkinder und ein Urenkelkind. Also Familie ist größer geworden. Und bin seit 1980 im Dienst der Barmer Zeltmission. Und halt, das ist der falsche. So, hast du ihn eingeschaltet? Ja. Okay. Genau, die Barmer Zeltmission ist eines von vielen Werken der Brüdergemeinden. Und wir sind sehr breit aufgestellt. Wir haben die verschiedensten Möglichkeiten, Menschen für den Herrn Jesus zu erreichen. Jedes dieser Symbole hat eine Bedeutung. Ja, da ist einmal das Missionszelt, dann haben wir drei Omnibusse, dann machen wir auch Freizeitarbeiten. Wir arbeiten mit jungen Leuten. Wir haben eine Sinti-Mission oder Zigeunermission haben wir hier. Das ist für die Kinderarbeit. Wir haben Strandmission und wir haben Solararbeit. Ja, und da will ich euch einfach mal kurz mal mit hineinnehmen. Das ist unser letztes Missionszelt. Wir hatten mal drei, jetzt haben wir leider nur noch eines. Aber das haben wir ausgebaut. Das ist inzwischen 45 Meter groß und 15 Meter breit. Also ungefähr für so 750 bis 800 Leute, die wir dort reinkriegen können. Und da stehen wir, wo wir eingeladen werden. Dann natürlich, wenn wir in München waren, dann haben wir nur drei Segmente aufgestellt. Das sind immer 1, 2, 3, 4 Segmente, ne? Immer jeweils 5 Meter. Und dann in München haben wir dann, beziehungsweise in Unterschleißheim, da kamen ja nicht so viele. Dann haben wir Tische reingestellt und saßen wir in Tischgruppen. Und da kamen doch immer mehr Besucher und dann haben die Leute gesagt, Mensch, die müssen noch Stühle nachstellen, so viel ist da los. Die wussten ja nicht, dass wir noch 20 Meter oder wie viel auf dem LKW haben. Ja. Aber naja, immerhin. Ja. Also es ist eine gute Möglichkeit, Menschen zu erreichen, auch heute noch. Hier steht das Zelt in Porta Westfalica auf dem Parkplatz einer Gemeinde, die dort eine von, ich weiß nicht wie viele Gemeinden in einem Ort. Ja. Ja, und wer meint, dass Zeltarbeit nichts mehr ist heutzutage, der muss sich nur die Bilder anschauen und dann merkt er, es bringt eine ganze Menge. Ja. Und das, was auffällt, also hier sind wir in Hofstedt-Emmerbuch. Hofstedt-Emmerbuch, das erkenne ich jetzt an der Frau hier vorne. Ein kleines Dorf mit 270 Einwohnern oder wie viel. Und wir haben 400 Leute im Zelt sitzen. Ja, also ist schon eine gute Sache. Wir sind also von 2001/2 an bis vorletztes Jahr jedes Jahr da gewesen. Ja. War eine Mega-Gemeinde, fast so groß wie eure. Ich sage immer Mega-Gemeinde, ja, also oder Telefonzellengemeinde. Die passen alle in eine Telefonzelle. Ja, eigentlich ein Ehepaar und noch eine Schwester dabei und dann gelegentlich kamen noch andere dazu. Aber die haben es gewagt. Die haben es gewagt und haben so gute Erfahrungen gemacht. Haben sie Menschen bekehrt, die dann allerdings auch woanders hingegangen sind. Aber hauptsächlich haben Jesus gefunden. Das ist doch mal das Entscheidende. Ja, also wir haben hier hat, das sieht man mal ein paar so Fähnchen da oben. Das hat mit der Kinderarbeit zu tun. Da hat man eine Reise um die Welt gemacht. Ja, da hängt auch ein Flugzeug noch dran und naja, was weiß ich, was alles. Hier haben wir einen Familiengottesdienst. Ach ja, hier meine Frau hier vorne. Und das ist ja bei uns in Aachen, es ist in der Ortenau, wenn ihr euch das mal sagt, also Autobahn A5 Richtung Schweiz, südlich von Baden-Baden. Ja, das ist Kinderstunde, die wir natürlich dann am Nachmittag auch anbieten. Und wir sind sehr, sehr dankbar für die vielen Kinder, die kommen. Und wie viele den Herrn Jesus gefunden haben, das weiß ich gar nicht mehr. Es sind unendlich viele. Ich habe 24 Jahre hauptamtlich Kinderarbeit gemacht. Nachmittags Kinderstunde, abends evangelisiert. Ja, also habe immer beides gemacht. Das ist ein Zelt, das gehört nicht uns. Da war ich letztes Jahr in der Nähe von Kassel. Felsberg heißt das. Da ist eine russlanddeutsche Gemeinde, die haben mehrere Evangelisten eingeladen, unter anderem auch mich. Das Zelt haben sie sich von der Methodistenkirche ausgeliehen. Ja, ist ganz anders für unseres. Also da bin ich recht dankbar, dass wir so ein tolles Zelt haben dürfen. Von der Ausstattung her sieht man schon mal einen Unterschied, natürlich. Aber auch schön, und für mich war es einfach schön, mal wieder so richtig Zeltluft zu schnuppern und 2 Tage da zu sein. Meine Frau war mit mir in dem Einsatz, und da hat mich dann jemand aufgenommen, vorne eben am Pult. Und es war schön, ich kam dort rein in das Zelt am Abend. Ich war nachmittags schon in der Kinderstunde, aber als ich abends reinkam, dann kommt eine junge Frau auf mich zu und strahlt mich an wie so ein Honigkuchenpferd, ne, und sagt: Kennst du mich noch? Ne, sag ich: Woher soll ich dich kennen? Ja, du warst doch vor, ich glaube, 12 Jahren oder wann, in Melsungen. Ja, sei richtig, da war ich. Aber da konnte man das Zelt nicht aufstellen, weil Hochwasser war. Und da sind wir dann in einen Raum gegangen, in einen Saal, im Nachbarort. Ja, da habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen. Habe ich nämlich mitgekriegt. Aber es war doch schön, nach so vielen Jahren das zu hören. Und nach der Veranstaltung kam dann hinterher ein junger Mann auf mich zu, strahlt mich genauso an, sagt: Ich habe mich auch damals im Zelt bekehrt. Halleluja. Ja, wenn man das dann so nach und nach erfährt. Das ist jetzt wieder unser Zelt, mal so ein Blick hinein. Wir haben also Fenster, sodass es immer offen ist, transparent ist, und die Menschen merken, da ist wirklich was los. Ja, wenn die vielen Autos parken sehen, das ist ja schon mal was. Und wenn da sind Menschen, da gehen ja Menschen rein. Also einfach toll. Ja, also das war die Arbeit aus unserem Zelt. Das hier ist unser ältestes Fahrzeug, das wir haben, inzwischen fast 40 Jahre alt, denke ich. Ein alter Bahnbus, den wir vor vielen, vielen Jahren gekauft haben, gebraucht natürlich, und dann ausgebaut haben. Inzwischen hat er eine neue Lackierung bekommen und ist jetzt unser Kulturdialogbus. Das heißt, er arbeitet unter Ausländern. Ja, das Kind muss ja einen Namen haben. Wenn wir sagen, wir wollen hier missionieren unter Migranten, kriegen wir keinen Platz. Aber wenn wir sagen, wir haben einen Kulturdialogbus, dann klappt es. In 5 Sprachen beschriftet: Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Türkisch. Ja. Und immer der gleiche Wortlaut, je nach in der Sprache. Ja, fürchte dich nicht vorne. Ja. Und Gott liebt dich. Ja. Und da, was da Muslime kommen, die denken, das wäre von ihnen. Ne? Wenn da steht, Allah segne dir, dann kommen die. Ne? Da kommt auch schon mal der Imam oder sonst einer. Gute Möglichkeiten, ihnen Zeugnis zu geben von Jesus. Ja, das habe ich von ein bisschen weiter oben vom Kirchturm aus aufgenommen. Da stehen wir in Heilbronn am Kiliansplatz. Also der Bus ist nicht so gut ausgestattet wie der neuere, den wir haben, aber macht schon was her. Ja, wir fahren damit hinein in die Fußgängerzonen, da wo die Menschen sind. Und da kann man sie ansprechen, da kann man sie erreichen. Und wenn man dann so das zweite, dritte Mal da ist, dann ist so schon eine Vertrauensbasis da. Und Leute kommen zum Glauben, auch an den Herrn Jesus. Ach, das habe ich zweimal drin. Ja. Das ist unser Life is More Bus. Ja, inzwischen auch umlackiert. Jetzt sieht er eher aus wie so ein Flixbus. Früher war er graffiti-mäßig. angemalt. Wir hatten ursprünglich gedacht, so Anfang der 80er Jahre, 84 vielleicht fing es an, ein Missionsschulungsprogramm für Jugendgruppen zu erstellen. Und haben dafür dann einen Bus gekauft, den ausgebaut. Und der Bus, also wir sind mit Jugendgruppen in die Orte gefahren, haben dort missioniert. Die jungen Leute sollten das lernen. Da waren wir dann auch in Karlsruhe und die Karlsruher Gemeinde hat den Bus adoptiert. Und dann hatten wir einmal auch die Weißköpfigen dann da sitzen und dann blieben die jungen Leute weg. Ja, und jetzt mussten wir was finden, was nur für junge Leute ist, wo man so eine gewisse Hemmschwelle hat. Und dann haben wir diesen Bus gekauft, ein alter Reisebus, also anderthalbstöckig, und haben dann auch so eine Reling drauf gemacht. Hinter der Reling wird dann die Kletterwand verstaut und das alles. Ja. Also die Kletterwand ist 6 Meter hoch, alles TÜV abgenommen, alles selbst gebaut. Und da machen wir mit den jungen Leuten den ganzen Tag Programm. Wir haben noch einen Mega-Kicker dabei, jetzt heißt es abgefahren. Ja. Also es spricht die Leute an, ist auch ein Anhänger noch mit dabei, mit einer Bühne drauf inzwischen. Ja. Und das Zeugnis ist dabei, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben. Ne. Also einiges ist jetzt durch die Kletterwand verdeckt, links sieht man den Anhänger stehen. Und man ist den ganzen Tag mit den jungen Leuten zusammen. Wir machen Fußballturniere und da werden Pokale ausgespielt. Ja, immer so 6 gegen 6 Mannschaften. Und natürlich immer eine knackige Andacht dabei, ist ja klar. Ja, hier sieht man die Bühne auch. Und ja, das ist jetzt der Verantwortliche für den Life is More Bus, wie wir den auch nennen. Im Hintergrund sieht man die Street Soccer Arena. Ja, die mit dabei ist und ist auch noch ein Megakicker mit dabei und noch sonstige Gerätschaften. Einfach um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, Freundschaften zu schließen. Wenn man den ganzen Tag mit den jungen Leuten beieinander ist, ja, dann hat man Freunde. Und Freunde kommen dann auch, wenn man sie zum Wort Gottes einlädt. Es ist einfach so. Ja, ja, das gehört auch dazu, Hüpfkissen und so weiter. Also jede Menge Material, da sind wir in einem Stadtfest. Mittendrin, ja, alles überall voll waren Festlichkeiten. Links ist der Megakicker. Ja. Und die Gemeinde dort hat sich dann die Hüpfburg ausgeliehen und ja, und so hat er doch Möglichkeiten, an Außenstehende ranzukommen. Die merken, die Christen sind gar nicht so weltfremd, wie man manchmal denkt. Ja. Ja, und das ist unser inzwischen auch schon 7, 8 Jahre alte Bus. Den haben wir in Ulm bauen lassen, in Neu-Ulm bei Kessbohrer. Er wurde nach unseren Vorstellungen gebaut. Wir haben gesagt, Unterbau ein Überlandbus, weil wir da hohe Kofferräume haben. Und der Überbau ein Bibliotheksbus, dass man auch stehen kann drin. Ja, den Innenausbau, das haben wir alles selbst gemacht. Auch die Lackierung, hier die Beschriftung haben wir selbst gemacht. Da haben wir eine 12 Meter lange Markise dabei und stellt sich einfach wohin, Straßencafé oder Buscafé. Ja, wir haben immerhin 10 verschiedene Heißgetränke dabei. Ja, Kaffee, normaler Kaffee, Espresso, Espresso Spezial, Café au lait, Latte Macchiato, Cappuccino. Und jeder kommt das auf seinen Geschmack. Und für die, die keinen Kaffee wollen, haben wir auch einen Kaltgetränkeautomaten dabei. Und alles kostenfrei. Ja, wir haben dann einen Wasseranschluss manches Mal. Ja, haben also einen Frischwassertank eingeschweißt in den Bus mit 800 Litern. Ja, es gibt Tage, da reicht das Wasser nicht. Ja. Und auch einen Abwassertank haben wir dabei. Ja, da stehen wir in Wangen im Allgäu, da sind wir jedes Jahr, da komme ich auch jetzt im Mai wieder hin. Oben am Rathaus, links das Rathaus, rechts die katholische Kirche. Und wir haben noch diesen Pavillon, da haben wir nochmal einen extra Büchertisch im Allgäu jedes Mal. Das machen die örtlichen Geschwister. Und hier ist also die Friedhofsmauer und da sind außen ein paar Bänke. Und ich wartete, dass die Mannschaft, die weggegangen war zum Mittagessen, wieder zurückkommt. Denn ich weiß, in Wangen gibt es einen guten Leberkäse. Ja, Leberkäse, den gibt es also sonst nicht so gut. Und jetzt kamen die nicht bei, die kamen nicht. Die waren über 1,5 Stunden schon fort. Ja. Und dann sprach mich eine Frau an, die saß auf so einer Bank daneben und sagte: Ja, ich habe mal eine Frage, könnten Sie sich mal zu mir setzen? Sag ich: Klar, gerne. Ja, sagt sie, ich habe einen 4-jährigen Enkel und gehe mit dem viel spazieren. Und da kommen wir immer an einer Kapelle vorbei, so eine kleine Kirche. Ja. Und der Junge, der sieht dort Jesus am Kreuz hängen und sagt: Mama, was, Oma, was hat denn der Schlimmes getan, dass der da so festgenagelt wurde? Ja, sagt sie, und dann versuche ich ihm zu erklären, dass das Jesus ist, der Sohn Gottes, der für unsere Sünde gestorben ist, aber mehr weiß ich nicht. Ja, und wenn wir am nächsten Tag wieder vorbeikommen, hängt er immer noch da. Und das Kind fragt: Warum hängt er immer noch dort? Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Herrlich. Ich habe fast 1,5 Stunden mit ihr gesprochen. Habe den ganzen Heilsweg erklären können. Ja, habe mit ihr gebetet. Und dann habe ich ihr, ja, sagt sie, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, was sage ich meinem Enkel? Habe ich gesagt: Sagen Sie dem Enkel, das ist nur ein Bild, was da hängt. Aber die Geschichte geht weiter. Der Herr Jesus ist nicht im Tod geblieben, ist auferstanden und lebt. Ja, also sie war total happy, diese Dame. Und ich bin dann wieder nach Hause gefahren. Der nächste Einsatz oder übernächste war dann in Isny, also nicht weit weg von Wangen. Und da schrieb mir dann eine Schwester eine E-Mail, schickte mir eine E-Mail. Und da sagt sie: Das muss ich dir einfach erzählen. Da saß eine Frau auf einer Bank in der Nähe vom Bus und ich habe sie angesprochen, ob sie nicht zum Bus rüberkommen möchte. Und da hat sie gesagt, sie kennt den Bus von Wangen. Und da hätte sie das beste Gespräch ihres Lebens gehabt. Und das war genau diese Dame. Wie die nach Isny kam, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines: Die Wege des Herrn sind oft unergründlich. Und er schenkt Möglichkeiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ja, also ihr seht, es ist immer irgendwas los. Ja, das ist einer unserer treuesten Mitarbeiter dort im Allgäu, unser Hans. Der ist immer dabei, wenn wir da sind. Er lebt so richtig auch für den Herrn Jesus. Ja, und abends bieten wir dann auch einen Vortrag an. Da haben wir dann eure Größenordnung in etwa. Ja, 22 Sitzplätze können wir im Bus aufstellen. Um dann eben auch mit PowerPoint. Im Hintergrund haben wir so eine Videowand. Hier vorne Büchertische. Hier ist unsere Theke. Rechts steht der Kaffeeautomat. Auf der hinterliegenden Wand ist der Kaltgetränkeautomat. Ja. Hier sehen wir Lindenberg, auch im Allgäu. Ist auch nicht so weit weg von dort. Also wir sind jedes Jahr für, ich weiß nicht wie viele Einsätze, dort in der Gegend und sind sehr dankbar. Jedes Mal erreichen wir Menschen. Mitunter ganz, ganz andere als vorher. Ja. Und ach ja, hier sind wir in Bad Wurzach. Ist auch da unten. Ja, nee, Biberach an der Riß. Bad Wurzach, da waren wir am Muttertag. Und dann haben die Geschwister sich was einfallen lassen, die dort in der Gegend wohnen. Und zwar, hier seht ihr links den Pavillon. Und dann haben die ein altes Scheunentor oder was dahingestellt und haben Herzen gemacht. Herzen genäht oder so Duftkissen genäht oder alles in Herzform. Manche haben es aus Draht gebogen. Und egal wie, in den verschiedensten Varianten hatten sie Herzen und immer eine Fahne dran mit einem Bibelvers. Ja? Und jeder, der vorbeikam, durfte sich so ein Herz mitnehmen. Wir waren eigentlich ganz außerhalb. Also, wie ich den Platz gesehen habe, dachte ich mir auch der liebe Zeit, ob da überhaupt jemand vorbeikommt. Das war einer der besten Einsätze, die wir hatten. Ja? Und ideal und genial einfach auch für die Leute dort. Ja, hier seht ihr also das Gatter hier, das ist also diese alte Scheunentüre. Ja. Da war sie schon ziemlich gerupft. Die jungen Leute haben sich gegenüber auf eine Treppe gesetzt, haben gesungen und ja, war einfach ein wunderschöner Tag. Machen wir auch mal so solche Aktionen, Kinder schminken oder egal was die örtlichen Geschwister leisten können, das machen wir dann eben auch. Ja. Ja. Und halt so einen kleinen Rückspiegel gehabt, Rückblick in meine Arbeit, die ich nun schon seit 43 Jahren tun darf. Zeitmission ist nicht out, sondern immer noch in. Und eine ganz fantastische Möglichkeit, Menschen zu erreichen mit der besten Botschaft, die es gibt. Und das muss uns bewusst werden. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Es gibt kein Angebot, das auch nur annähernd dorthin reichen könnte. Und es ist alles schon bezahlt. Ne? Alles schon bezahlt. Herr Jesus hat dafür gesorgt, dass alles gut läuft. Ja, was ich dann auch noch mache mit den Wangenern zusammen, die haben auch noch eine Arbeit gegründet, und zwar Alte Druckkunst e.V., ja, historische Druckerpresse, die haben 4 Pressen, 2 sind im Dauereinsatz irgendwo auf der Burg und im Schloss, was weiß ich, habt ihr auch schon gehabt? Ja, ja, ja. Und das ist hier, haben auch 2 so mittelalterliche Zelte. Und das ist auf dem Mittelaltermarkt in Oppenau. Oppenau ist also irgendwo im Schwarzwald. Ne? Es war über Pfingsten. Und ja, wo wir stehen, sind Leute. Wir werden also sogar eingeladen vom Verein Pro History, der solche Events ausrichtet. Ja? Und ja, das ist einer unserer Brüder aus meiner Heimatgemeinde. Und für jeden Druck 3 bis 5 Leute. Und sie hören, was Gutenberg damals gemacht hat. Ne? Und du bist von Gutenberg ganz schnell an der Bibel. Und sie drucken dann ihren Bibelvers. Und wenn sie denn, das ist also die Druckerpresse, die wir mit haben. Das ist hier nur so eine Plane, die wir bedrucken haben lassen. Ja? Weil ja wenig Platz ist. Und ja, das ist bei uns in Gernsbach auf dem Mittelaltermarkt. Ich habe mit den beiden Damen ein langes Gespräch gehabt, und wenn die dann ihren Druck fertig haben, dann lasse ich die immer vorlesen, was sie gedruckt haben. Ja, da haben wir Johannes 3,16 gedruckt, und gibt es eine schönere Botschaft? Und das müssen sie laut vorlesen, und jeder, der vorbeigeht, hört das. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Ja, ja, da haben sie den Druck fertig. Ja. Ja, wir sind natürlich dann eben auch mittelalterlich angezogen, ist ja klar. Muss alles passen. Also viele Möglichkeiten. So, jetzt kommen wir mal zum anderen Thema. Einfach mal hingucken, was seht ihr? Es war Fußball, war es Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, ich weiß es nicht mehr. Wir waren in Frankenthal, wir hatten den Platz, den Festplatz dort für uns schon reserviert, und dann kam Public Viewing und wollte auch auf den Platz und hat die Stadt uns angefragt, ob wir bereit sind, woanders hinzugehen. Da haben wir gesagt, nee, aber der Platz ist groß genug, Public Viewing kann trotzdem kommen. Ja, denn die anderen Plätze, die wären alle irgendwo so ein bisschen abseits gewesen, und dort waren wir im Zentrum. Nee. Und das waren ja so Fußballfans, die dann da hinmarschiert sind, wo Deutschland dann so kläglich ausgeschieden ist, im Halbfinale, glaube ich, gegen die Italiener. Ne? Und was seht ihr hier? Das ist ja jetzt die Arena von Public Viewing. Wir haben unsere Stunden dann auf 19 Uhr gelegt. Die fingen nur 7:45 an. Da hat man sich nicht wehgetan. Ja, und als es so geregnet hatte, wie die beiden Herrschaften vorhin, da kam ich ins Zelt, dann haben sie ja noch Kaffee und Kuchen gekriegt, alles umsonst. Ja, aber wir kamen doch ins Gespräch. Aber was seht ihr hier? Na, was seht ihr? Menschen, oder? Menschen. Menschen. Also in der Arena, da waren so bis 8.500 Menschen. Ja, also war schon einiges geboten. Die mussten alle am Zelt vorbei. Deutschland ist ausgeschieden. Das sind unsere Fahnenmaste. Und dieser junge Mann, der war fertig. Er war, seine ganze Hoffnung, Deutschland kann nicht mehr Weltmeister werden oder Europameister. Ja, ach, fürchterlich. Er weinte bitterlich, hat sich die Fahne um sein Haupt gehüllt Und dann kamen zwei Mädchen und wollten ihn trösten, aber er war untröstlich. Ja, und ich habe dann heimlich fotografiert. Und ja, ich habe mir nur gedacht, ist das die ganze Hoffnung, die die Welt hat? Ist das alles? Mensch, was haben wir für ein Angebot? Nee? Was haben wir zu sagen? Menschen, und mir ist so wichtig geworden, wie sollen wir als Christen Menschen sehen? Wie ist es, wenn du eine größere Anzahl Leute laufen siehst, wenn du mal vielleicht nach Nürnberg kommst oder Erlangen oder Bamberg oder sonst wo, kommst du in die Fußgängerzone. Man sieht ja nur noch wogende Köpfe, ne? Wie so ein Meer. Der eine ist größer, der andere kleiner, ne? Und jeder hat einen anderen Gang. Der eine ist schleppend, der andere der springt fast, der nächste geht stolz geradeaus, der andere hinkt. Oder egal wie. Und mein Gedanke ist immer, wenn ich das so sehe, wenn ich die Leute beobachte, wer sagt ihnen von Jesus? Und darum geht es mir heute Nachmittag, ja, dass wir die Menschen mit den Augen des Herrn Jesus sehen. Und das heißt, sie mit den Augen der Liebe sehen. Mit den Augen der Liebe. So hat der Herr die Menschen gesehen. Und so sagt uns die Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Also von Gott geliebte Menschen. Menschen ohne Hoffnung. Menschen, die von jetzt auf gleich in die Ewigkeit gehen können. Wo gehen sie dann hin in der Ewigkeit? Wo landen sie? In der ewigen Verdammnis? Oder im Himmel? Ich weiß es nicht. Ich kenne keinen von denen, die da sitzen. Ich habe keine Ahnung, wer errettet ist und wer nicht. Aber eines weiß ich. Jeder von denen, die da sitzen oder saßen damals, ist von Gott geliebt. Jeder Einzelne. Ja? Mit den Augen der Liebe sehen. Ja, das heißt einfach wirklich ein Herz bekommen für die Leute. Ja, hier in Eckental und Umgebung sind so ungezählte Menschen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Was machen wir mit ihnen? Wir reden schnell über die, die draußen sind. Aber wenn wir das Gemeindehaus verlassen, den Raum verlassen und die Tür hinter uns abschließen, sind draußen auf der Straße, sind wir auf dem Missionsfeld. Das muss uns wieder bewusst werden. Dann sind wir auf dem Missionsfeld und da kommen wir mit Menschen zusammen in irgendeiner Form, die den Herrn Jesus nicht kennen und die den Heiland brauchen. Ja, also schaut die Menschen mit den Augen der Liebe an und wenn dir das nicht mehr unter die Haut geht, dass Menschen verloren gehen, dann bist du ein kranker Christ. Dann fehlt dir das Wichtigste. Der Herr Jesus hat die Menschen mit den Augen der Liebe gesehen und noch mehr, er sah sie auch mit den Augen der Barmherzigkeit. Mit den Augen der Barmherzigkeit. Ja. In Lukas 19 ist eine interessante Geschichte. Der Herr Jesus, er schaut auf Jerusalem, er sieht die Stadt, er nähert sich ihr und dann heißt es, als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Aber jetzt ist es deinen Augen verborgen. Oh, wenn du es nur erkannt hättest. So sieht es der Herr Jesus. Die Jünger waren noch anders gestrickt. Ja, nur ein paar Kapitel vorher, also 10 Kapitel weiter vorne. Da heißt es in Lukas 9, 54, 55, als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Ja, wenn die nicht wollen, weg mit ihnen. So sind wir Menschen. Ja, wer nicht will, hat gehabt. Ganz einfach. Und was sagt man, lesen wir dann weiter? Er aber wandte sich um und schalt sie. Wisst ihr nicht, was Geisteskinder ihr seid? Nee. So ist der Herr. Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir die Menschen mit den Augen des Herrn Jesus sehen. Wir richten sehr schnell. Wir sehen den Penner oder den Landstreicher oder Clochard, wie man in Frankreich sagt, oder Obdachlosen, wie man es heute so ein bisschen umschreibt. Soll arbeiten gehen. Aber wissen wir, warum der dort sitzt auf der Straße? Kennen wir sein Schicksal? Wissen wir, woher er kommt? Ich habe sehr, sehr viel mit solchen Leuten zu tun gehabt. Gerade auch, wenn wir mit dem Bus irgendwo mitten in der Stadt waren. Ja, da sind zum Teil hochintellektuelle Leute dabei gewesen. Einer war Kirchenrestaurator. Ja, der hat sein Geld verdient. Aber seine Frau hatte ihn betrogen, soweit ich weiß, und wollte ihn dann melken, wie man nun jemanden melken kann. Und da hat er gesagt, von mir kriegst du keinen Pfennig. Ist auf die Straße gegangen. Ja, hat dann irgendwo sich ein Konto angelegt, von dem die Frau nichts wusste. Und hat er gearbeitet ein halbes Jahr irgendwo in der Kirche, bis er fertig war. Von dem Geld hat er dann gelebt. Ja. Der Mann, er kam zum Glauben an den Herrn Jesus, nachdem wir das dritte Begegnung mit ihm hatten, also im dritten Jahr, im gleichen Ort. Ja. Ich habe dann dafür Sorge getragen, dass er in der Gemeinde aufgenommen wurde. Ich kannte die Geschwister dort in der Gegend, wo er herkam. Aber er hat es leider nicht bis zum Ende ausgehalten. Dazu war er schon zu lange auf der Straße. Ja. Aber was solche Leute dir dann erzählen, warum sie da gelandet sind, was passiert ist, also unverschuldet oft dann in Not geraten sind, einen Haufen Schulden hatten und. Ja. Und naja. Ich weiß noch, der eine, wir nannten den Wauwau. Weil wenn der ein Mädchen gesehen hat, dann hat er immer gemacht, guck, guck, wau, 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 hat er mit dem Hintern gewackelt. Ja, er war jeden Abend im Zelt. Jeden Abend. Gut, sie haben von uns zu essen bekommen. Wir hatten ein Missionsteam dabei und das, was die dann mitbrachten von ihrem Quartier, das haben wir dann an diese Leute weitergegeben. Die waren also versorgt für die 14 Tage, die wir dort waren. Naja, und jedes Jahr, Wauwau und der andere, der Restaurator, zu dem haben wir Cowboy gesagt, weil er immer so einen Cowboy-Hut auf hatte, ne, die waren immer da. Und eines Tages kam ich dorthin, da war keiner von denen da. Da hatte ich es mit anderen zu tun. Und so mitten im Einsatz tauchte plötzlich der Wauwau auf. War in der Zwischenzeit um Jahrzehnte gealtert. Kam gerade von Portugal, hat er hochgetremmt. Mensch, sagt er, fing an zu weinen. Das gibt's auf keinem Schiff, du bist da. Sag, wie geht's dir denn? Naja, sagt er, ich habe alles verloren, ich bin ausgeraubt worden. Man hat ihm alles weggenommen, Schlafsack und alles, was er besaß, das bisschen Zeug, seine Habe, die er in zwei Plastikbeuteln mit sich herumschleppen konnte, war weg. Ich wohne ja immer im Wohnwagen am Zelt. Ich habe Wolldecken drin gehabt und Kopfkissen übrig gehabt. Ich habe ihm alles gegeben, was er brauchte. Ja. Aber du merkst es, selbst zu solchen Leuten kannst du eine Beziehung aufbauen. Und kannst ihnen von Jesus sagen. Was sagt der Herr Jesus? Wo soll man denn hingehen? Zu den Reichen? Zu den Satten? Oder was sagt er uns? Geht an die Hecken und an die Zäune. Und was steht da noch da? Und nötigt sie, hereinzukommen. Warum? Die Dringlichkeit steht auch da. Lukas 14, 23. Auf dass mein Haus voll werde. Ja? Vorher waren sie eingeladen, die Großen, ne, die, zum Mahl beim König. Ne? Und sagen, entschuldige, ich habe keine Zeit. Dein, ich habe geheiratet. Dein, der sagt, ich habe einen Acker gekauft. Den muss ich mal besichtigen. Also ich kaufe mir doch keinen Acker, wenn ich ihn nicht vorher gesehen habe. Der andere sagt, ich habe mir 4 Ochsen gekauft. Ja, so, kaufst einen Gebrauchtwagen, hast noch nie gesehen. Kaufst du sowas? Nee, Ausreden. Die wollten nicht. Und er sagt, der König, geht an die Hecken, an die Zäune. Und nötigt sie, hereinzukommen. Ja, also wir Menschen sind so ganz anders wie der Herr Jesus. Ne? Und der Herr Jesus sieht die Leute auch mit den Augen des Mitleids. Er sieht sie wie Schafe, die keine Hirten haben, die keine Weide haben. Er sieht sie wie Menschen, die hungern und dürsten. Nee? Schaut, und er macht uns deutlich in Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Der Herr Jesus ist nicht als Richter gekommen, sondern wirklich als Retter gekommen. Ja. Wir sind so schnell dabei, sagen, oh, den habe ich jetzt schon dreimal eingeladen, der kommt sowieso nicht. Ja, und sind schnell dabei zu urteilen und zu sagen, ach komm, vergiss den, da hast du keine Chance. Ich hörte mal von William Booth, dem Gründer der Heilsarmee. Er hat mal ein Telegramm bekommen von irgendeinem Außenposten da und da hat man ihm geschrieben, der Boden ist so hart, wir erreichen niemanden. Und dann hat er nur zwei Worte oder drei Worte zurückgeschrieben. Versuch's mit Tränen. Weinst du noch über die Menschen? Versuch's doch mal mit Tränen. Ja. Schaut, wir sind so schnell dabei. Ja. Uns muss die Verlorenheit der Menschen wieder unter die Haut. Es muss uns treffen. Es muss uns wehtun. Ich habe ja einen Flyer weitergegeben, wenn er nicht kommt, selber schuld. Ist ein bisschen dünn. Ja? Aber ist natürlich die einfachste Art, was zu tun. Ja, also mit den Augen der Liebe, mit den Augen der Barmherzigkeit und mit den Augen des Mitleids. So hat der Herr Jesus die Menschen gesehen. Aber der Herr Jesus hat sie noch weiter gesehen. Er sah sie auch mit den Augen des Glaubens. Denn er wusste, wer mir nachfolgt, aus dem wird was. Da wird aus dem hoffnungslosesten Menschen mit einem Mal etwas Gewaltiges, etwas ganz, ganz Großes. Ja, ich weiß, ihr habt ja schon von dem Bibelraucher gehört, von Wilhelm Budens. Ja, ich bin ja seit ein paar Monaten mit ihm über Facebook befreundet und ich staune, was der alles so von sich gibt. Ja. Der Mann, der im Knast saß, der ein hoffnungsloser Fall war, als man ihm die Bibel brachte, da hat er angefangen, die Blätter rauszureißen und sich Zigaretten damit zu drehen. Ja? Bis er irgendwo mal an eine Stelle kam und die gelesen hat und getroffen wurde vom Wort Gottes. Ein hoffnungsloser Fall. Menschlich gesehen. Hat's mir gesagt, die Katze in der Pfeife rauchen. Ja? Schaut, der Herr Jesus, er schickt die Jünger los, damals erstmal die 12, danach die 70, ja, und hat ihnen einen Auftrag gegeben. Geht. Geht immer zu zweit, nehmt euch kein Beutel mit, nehmt euch kein Vesper mit, kein zweites Hemd, kein zweites Paar Schuhe. Geht einfach. Und in der Stadt, wo sie euch aufnehmen, da sagt die gute Botschaft. Und wenn nicht, dann schüttelt den Staub von euren Füßen. Aber geht. Und dann kommen die Jünger wieder und sind sowas von begeistert. Herr, was wir alles erlebt haben, sogar die Dämonen sind uns untertan. Und was weiß ich was. Ja, also schon eine ganz, ganz gewaltige Sache. Und der Herr Jesus, er wusste es. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und wir sind Lichtträger in dieser Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Paulus schreibt es dann im Philipperbrief auch nochmal, ja, in welchem wir scheinen als Lichter in der Welt. Hoffentlich sind wir keine Irrlichter, ne, die gibt es ja auch. Aber das, der Jesus sieht das so. Und da lesen wir in Matthäus 9, Vers 36, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Erschöpft und verschmachtet. Menschen, die am Ende sind, ausgelutscht sind, die keine Lebensperspektive mehr haben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Bertha Isselmann gehört habt. Schwester Bertha war ein Urviech, wie man in Bayern sagt. Er war ein Original aus dem Siegerland, ist erst spät zum Glauben gekommen, glaube mit fast 50 Jahren, und hat dann aber so für Jesus gebrannt. Und sie hat dann immer gesagt, Jesus und ich, wir zwei, wir sind immer die stärkste Partei. Ja, was die für Jesus erreicht hat, wie viele Menschen die zum Herrn geführt hat, weiß nur der Herr. Das weiß nur der Herr. Aber wenn du die erzählen hörtest, Stunden und Stunden, ja, dann ist sie 79 geworden, war also am Tag vor ihrem 80. Geburtstag, am Abend hat, sie war Klavierlehrerin früher, hat sie sich ans Klavier gesetzt und hat gesungen, so vom Viertel vor 12 bis Viertel nach 12. 79, nur 79, und Jesu Liebe macht das Herz so froh. Bald bin ich 80, die Sache macht sich. Und Jesu Liebe macht das Herz so froh. Und dann später hat sie dann gesungen, bald bin ich 100, dass ihr euch wundert. Aber der Herr hat sie dann mit 97 heimgeholt. War totalblind. Sie hat gesagt, alle Vögel unter dem Himmel gehören dem Herrn. Auch meine zwei Stare hat einen grauen und einen grünen Star. Ja. Und die ist viel in Gastwirtschaften auch gegangen und hat dort gesungen. Im Siegerland hatte sie so 16, 17 Gastwirtschaften, die sie regelmäßig besuchte. Ja, und da sagt sie, in einer Gastwirtschaft, der Wirt konnte mich nicht leiden. Und er hatte so einen Schäferhund, der konnte mich auch nicht leiden. Dann hat er mich angesprungen und dann habe ich ihn in meine Arme genommen und habe gesagt, dich hat mein Vater auch gemacht. Puh, da wäre ich vor Angst gestorben wahrscheinlich. Ja, aber Tante Bertha war so. Und sie sagte, das beste Missionsfeld ist eine Bushaltestelle. Ja, sagt, die Leute laufen nicht weg, die warten alle auf den Bus. Ja, und dann habe ich denen von Jesus erzählt. Und dann war ein Mädchen, die wollte nicht hören. Die hat sich so rumgedreht. Genau mit den Ohren zu mir. So war Tante Bertha. Ja, und sie sagt, wir sind doch nie alleine. Ja, wir sind immer im Team. Als Christ bist du immer im Team. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind immer bei dir. Und das dürfen wir wissen. Und sie nannte sich Weltfirma Hecken und Zäune. Die ist buchstäblich an die Hecken und Zäune gegangen, das Tante Bertha. Also sie war unvorstellbar, was die Menschen zum Segen wurde. Gut, manchmal hat sie nicht gemerkt, ja, die haben sich so gefreut, dass sie ausgelacht wurde, hat sie nicht gesehen, weil sie ja fast blind war. Ja, aber es hat ihr nichts ausgemacht. Die haben sich gefreut, dass ich da war. Ist doch herrlich. Och, da könnte ich stundenlang erzählen von Tante Bertha. Ja, ich denke, was für uns mal wichtig ist, auch mal so ein bisschen hinter die Fassade zu schauen. Es gibt in Deutschland ein Sprichwort, das heißt, ohne Ach kein Dach oder unter jedem Dach ein Ach. Es ist in fast allen Häusern irgendeine Not. In fast allen Häusern. Wir kriegen es oft gar nicht mit. Fällt mir gerade die Geschichte ein von einem kleinen Jungen, war vielleicht so 10, 11 Jahre alt. Und der Papa hat gesagt, wir beide gehen jetzt mal und verteilen Flyer, Traktate. Ja. Aber den Samstag, an dem sie gehen wollte, da goss es in Strömen, dass der Papa gesagt hat, Junge, das hat keinen Wert, wir können jetzt keine Flyer verteilen. Und der Junge sagt, und doch machen wir das. Wir müssen, du hast gesagt, Papa, wir machen das. Und dann sind sie losgezogen und der Junge kommt an ein Haus und weil keine Klingel da war oder die Klingel nicht funktionierte, klopfte er. Und niemand machte auf. Und er klopfte umso energischer. Und niemand machte auf. Und dann hat er gebetet, er hat gesagt, Herr, hier muss ich was machen. Und pumpert so laut er nur konnte gegen die Tür. Und nach einiger Zeit geht die Türe auf und eine Dame, vielleicht so um die 60, öffnet die Tür und fragt ihn, was willst du denn, Junge? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Gott Sie liebt. Und drückt ihr den Flyer in die Hand. Und sie bedankt sich und geht rein. Und der Junge geht dann zur nächsten Haustüre und am nächsten Sonntag im Gottesdienst sieht er diese Frau wieder. Die hat man nie vorher in der Kirche gesehen. Nie vorher. Und sie ging dann nach vorne und sagte: Ich bin einsam, ich habe keinen Menschen mehr. Ich wollte mein Leben ein Ende bereiten. Ich war schon auf dem Dachboden, das Seil hing schon an der Decke, hing schon am Balken fest. Und ich wollte gerade auf den Stuhl steigen. Da pumperte es bei mir unten an der Tür, so energisch, dass ich nicht anders konnte. Ich musste die Tür öffnen und da steht ein kleiner Junge und sagt mir die wichtigste Botschaft in meinem Leben: Gott liebt dich. Ich habe gestern Abend mein Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Der Vater saß neben dem Jungen und drückte ihn, so gut er konnte. Ja. Da war einer, der war innerlich bewegt und der hinter die Fassade geschaut hat. Einer, der den Auftrag ernst genommen hat. Ja, ich habe, oh, schade, nochmal zurück. Da habe ich in der Präsentation was falsch gemacht. Sorry, das Bild läuft gleich wieder weg. Es sind drei, wie nennt man die? Skinheads, ne, nicht Skinheads. Punks. Habe ich getroffen auf der Straße im Münsterland. So nette Kerle. Ja, total schräge Vögel, würden wir sagen. Ja, aber so sensibel. Und so offen. Ja, wenn man das sieht. Wie ist es denn, wenn zu uns jemand käme in die Gemeinde, in ein Missionszelt oder egal wo, der so ganz anders aussieht wie die anderen? Habt ihr schon von diesem Tätowierten gehört, der aus Hamburg, der am ganzen Körper tätowiert war? Ist ein Buch geschrieben worden, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Es war so in den 90er Jahren sehr aktuell. Ja. Der ging auf ein Gemeindehaus zu und die Gemeinde hat angefangen zu beten. Herr, lass diesen Kelch an uns vorübergehen. Aber der ist nicht vorübergegangen, der kam rein. Und er bekehrte sich. Ja. Und er ging dann regelmäßig zu der Gemeinde. Weil er sagte, die haben mich einfach angenommen, wie ich bin. Wir sind so schnell dabei, im anderen unsere Gemeindeordnung überzustülpen, wie so eine Käseglocke. So, wenn du hier reinkommst, also dann kein Ohrring für dich oder das nicht oder hab die Haare anständig oder so. Da ging es mit diesem Cowboy, der da in den USA irgendwo in die Gemeinde kam, in seiner Westernkleidung, in seinem Cowboy-Gewand, ja, Cowboy-Hut und Reithose oder was weiß ich, was er da anhatte. Auf jeden Fall sah der ganz anders aus wie der Rest der Gemeinde. Die hatten alle Tempelkleidung an. Und hinterher ging der Pastor dann auf ihn zu und hat er gesagt, pass mal auf, wenn du das nächste Mal kommst, dann ziehst du dich bitte auch anders an. Ja, entsprechend dem Anlass, zu dem wir uns hier versammeln. Da hat es gehört und er kam am nächsten Sonntag wieder in Cowboykleidung. Wahrscheinlich hatte er gar nichts anderes. Und dann ist der Pastor wieder auf ihn zugegangen und sagt, ich habe dir doch gesagt. Ja, sagt er, stell dir doch mal vor, ja, wenn Jesus da reinkäme. Ja, ja, sagt er, ich habe mit Jesus darüber gesprochen, aber er hat gesagt, er hat eure Gemeinde noch nie kennengelernt. Ich war noch nie in dieser Gemeinde. Wie sehen wir die Leute? Mal wirklich eine Frage, wenn wir evangelisieren wollen. Sind wir bereit, den Menschen einfach nur anzunehmen, um seiner selbst willen? So wie er ist. Ich war in Süddeutschland öfters in einer Gemeinde, da waren wir oft mit dem Zelt und wie ich das zweite Mal oder das dritte Mal dort war, weiß nicht mehr ganz genau. Da stand dann ein Bruder am Eingang und begrüßte alle Frauen, die reinkamen, mit dem Kopftuch in der Hand. Und gleich Kopfbedeckung tragen. Ja. Was macht ihr hier? Das ist unsere Gemeindeordnung. Seid ihr noch ganz gescheit oder was ist das? Das, was ihr vorne aufbaut mit euren Händen, das reißt ihr mir hinter wieder ein oder wie? Hatte ich mitbekommen an einem Abend, da kam ein Mädchen, die im ersten Einsatz zum Glauben kam. Die war begabte Klarinettistin, spielte im baden-württembergischen Jugendorchester. Ja, und dann haben die Brüder gesagt, nee, da kannst du nicht mehr mitspielen. Das ist doch weltlich und die spielen auch zum Tanz auf, da kannst du nicht mehr hin. Dann haben die Eltern so gesagt, in diese Sekte, da gehst du nicht mehr. Zu Recht, würde ich sagen. Und jetzt kommt dieses Mädchen abends ins Zelt, in Hosen, Blue Jeans. Und ich hörte, wie zwei Brüder da standen und der eine zum anderen sagt, da kannst du mal wieder sehen, wie das ist, wenn man nicht in die Gemeinde kommt. Jetzt kommt in Hosen daher. Das Mädel hat es gehört. Ich habe sie gesagt, was bildest du dir ein? Sei doch froh, dass sie überhaupt kommt. Oh. Steht ihr? Wir sind so schnell, Gemeindeordnung so. Müssen wir die Rolle des Heiligen Geistes übernehmen? Er verändert doch die Menschen, oder? Ah, das Buch ist Rocky, jetzt habe ich, fällt mir wieder ein. Rocky. Ja. Wir müssen nicht die Rolle des Heiligen Geistes übernehmen. Wenn einer schon länger in der Gemeinde ist und anfängt zu spinnen, ist schon mal gut, wenn man auf ihn zugeht und wenn man dann anspricht. Ne? Aber auch das sollte in Liebe geschehen. Aber bei Menschen, die von außen kommen, die haben wir so schnell rausgepredigt, wie wir sie drin hatten. Ja. Das geht also ratzfatz. Nein, schau einfach mal hinter die Kulissen. Ich weiß nicht, wem von euch der amerikanische Pastor und Buchautor Andy Stanley bekannt ist. Stanley hat einmal gesagt, Jesus versuchte nicht Gnade und Wahrheit sorgfältig auszubalancieren, er gab ihr die volle Dosis von beidem. Ganz einfach. Ne? Die volle Dosis. Schaut in Johannes 4. Gespräch mit der Frau im Jakobsbrunnen ist vorbei. Die Jünger kommen, die waren gerade bei McDonald's oder was weiß ich, was sie sich da irgendwo zu essen geholt haben. Ne? Sie kommen und merken, der Herr Jesus spricht hier mit einer Samariterin, ne? Und so weiter. Und sagen, wie kommt das denn? Ne? Was sagt der Herr Jesus zu ihnen? Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. So sagt er eigentlich zu der Samariterin. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Darum geht's. Ich möchte nicht Menschen zu retten, einfach so bekehren und dass sie bekehrt sind. Sondern ich möchte, dass sie potenzielle Anbeter sind. Dass sie etwas sind zur Ehre unseres Herrn. Und deswegen bete ich nicht so sehr um die Errettung von Menschen. Klingt für den Evangelisten blöd, gell? Ganz komisch. Ich bete immer darum, Herr Jesus, mach aus diesen Menschen etwas zu deiner Ehre. Und da ist die Errettung drin. Ohne geht's nicht. Aber da nehmen wir den Herrn und packen wir ihn an seiner Ehre. Ja? Ich bin der Herr und ich werde meine Ehre keinem anderen geben. Nee? Aber wirklich keinem anderen. Versteht ihr? Es ist meine Aufgabe natürlich, Menschen die Botschaft zu sagen. Manchmal ist es Saat auf Hoffnung und nicht mehr. Ich weiß von einem Einsatz in Pulheim, nördlich von Köln, war auch eine freie Baptistengemeinde dort und die Stadt wollte uns nicht haben, erzkatholisch, der Dom hat seinen Einfluss also auch bis nach Pulheim gehabt, der Kölner Dom, ne? Und die Stadt wollte uns einfach keinen Platz geben, aber sie mussten ja irgendwie, konnten ja uns nicht einfach abweisen. Und dann haben sie uns ganz außerhalb, die nächsten Häuser waren so 200, 250 Meter weg, ne? Da war früher der Schlachthof und der war inzwischen abgerissen worden Und da waren noch die Kacheln zum Teil auf dem Boden. Betonplatte. Da haben wir keinen einzigen Anker reingekriegt in den Boden. Ja. Und wir hatten damals noch ein rundes Zelt mit Stahlring, ein Parasolzelt. Und da habe ich mir dann mit Holzfußboden, und der Boden lag auf Balken auf, und dann habe ich mir U-Eisen machen lassen, dass ich da drunter schieben konnte und einen Haken dran geschweißt, damit man wenigstens das Gefühl von Sicherheit hatte. Ob es das gebracht hätte, weiß ich nicht. Aber jedenfalls haben wir es verankert. Ne? Die Stangendisteln standen so hoch auf dem Platz. Musste erst mit der Sense dran, bis wir überhaupt aufbauen konnten. Der Besuch war mäßig, sehr mäßig sogar. Und die Gemeinde hatte sich wirklich bemüht mit Infostand und alles. Ich war mit denen draußen. Also ich weiß, was die geleistet haben. Naja, und dann haben wir Sonntagmittag abgebaut, nach dem gemeinsamen Mittagessen. Ja, Abschlussgottesdienst gehabt vorher, Familiengottesdienst. Und ich habe dann meine Sachen gepackt auf dem LKW und bin dann mit dem Lastzug zum nächsten Einsatzort gefahren. War so ein Einsatz, wo man gesagt hat, warum warst du jetzt überhaupt da? Was hat's gebracht? Ja. 6 Jahre später oder 7 Jahre später sogar traf ich die Frau des Pastors auf der Sonntagsschulmitarbeitertagung in Rehe. Oh, Joshi, was ich dir immer schon sagen wollte. Erinnerst du dich noch an unseren Zelteinsatz? Jo, so aber nicht so gern. Ja, wir haben geglaubt, nichts ist passiert. Doch ist was passiert. Hoppala. Dann erzählte sie, da ist am Freitagabend ein 17-jähriges Mädchen im Zelt gewesen. Ist nach Hause gegangen, kniet sich an ihr Bett und sagt: Herr Jesus, wenn das wahr ist, was der Mann da vorne gesagt hat, dann bitte ich dich, vergib mir meine Sünde, komm in mein Herz. Samstag hatte sie eine Verabredung, konnte sie nicht ins Zelt kommen. Dadurch hat sie nicht richtig mitbekommen, dass wir schon mittags abgebaut haben und nicht erst abends. Als sie am Abend zum Zeltplatz kommt, war das Zelt weg. Ihr suchte sie in eine Gemeinde und stieß dabei auf die Stadtmission dort in Pulheim. Und dort ist sie dann auch hingegangen, bis sie dann sah, ah, die Freien Baptisten, die waren mit dem Infostand immer wieder draußen. Das sind die vom Zelt. Und dann erzählte sie den Geschwistern, durch ihr Zeugnis, wo der Herr sich so verwandelt hat, ist kurze Zeit später die Mama zum Glauben gekommen, eine Freundin der Mama zum Glauben gekommen, ihre beiden Brüder zum Glauben gekommen, 2 Jahre später der Papa zum Glauben gekommen. Ja, und als ich den Ron traf, Ron Kimble, gesagt habe: Ron, wie sieht es denn aus? Ja, sagt er, bis jetzt sind es 11 und das Fest geht weiter. Halleluja. Von einem Einsatz, wo nichts passiert ist. Wir wissen nicht, wie der Herr wirkt. Wir haben eine Aufgabe. Und diese Aufgabe heißt: Geh hin. Sag's den anderen. Aber geh und schau die Leute an mit den Augen der Liebe. Hab Erbarmen mit ihnen. Bekenne ihnen den Herrn Jesus. Mach den Herrn groß. Wenn du sagst, ach, da habe ich so viel Widerstand, so viel Widerspruch, macht ja nichts. Ich sage immer, wo Widerspruch ist, haben die Leute schon mal nachgedacht. Ja, dann reagieren sie auf irgendetwas. Also lass den Herrn wirken. Aber lass dich gebrauchen, wo du bist. Hier in Eckental oder Unterwössingen oder wie der Ort der und Obermössingen oder wie heißen die Orte hier alle? So, was ich so im Vorbeifahren gesehen habe heute. Spielt keine Rolle, wo du bist. Am Arbeitsplatz, in der Schule oder sonst wo. Und wenn sie dich auslachen, macht ja nichts. Ich mache mich gern zum Clown für die Leute. Das tut mir nicht weh. Im Gegenteil, ich lache noch mit. Ist das nicht herrlich? Ja. Clown zu sein im Jesu Willen, dann mache ich das auch so. Aber ich möchte, dass der Herr Jesus groß gemacht wird. Ja, das war jetzt viel Theorie. Was machen wir in der Praxis? Beten. Fang an zu beten. Lass dir den Menschen aufs Herz legen. Und deswegen, ich habe vorhin von der Bertha Isselmann gesagt, sie hat gesagt, ich gehe jeden Morgen, bevor ich rausgehe, auf meine Knie. Und dann bete ich. Sag, Herr Jesus, zeig mir heute einen Menschen, mit dem ich über dich reden kann. Sagt sie, und dann gehe ich ganz anders durch die Straßen. Weil da frage ich mich, ist es der oder ist es die, wer ist es jetzt? Ja? Und der Herr schenkt tatsächlich die Begegnungen, die man braucht. Ja. Also, fang mal an. Gut. Amen.